Herzlich willkommen bei der ersten Podcast-Folge von der Gebäudeenergieberatung.online. In dieser Podcast-Folge soll es um drei Themen gehen. Und zwar das erste Thema ist der EU-Beschluss, der vorsieht, dass ab dem Jahr 2030 im Gebäudebestand mindestens die Energieeffizienzklasse E erreicht werden soll. Dann als zweiter Punkt erkläre ich den Energieausweis, wo es drauf ankommt, welche Arten es vom Energieausweis es gibt. Und im dritten Punkt spreche ich dann nochmal über ein wirtschaftliches Ziel bei einer Altbausanierung. Im Worten wirtschaftlich, weil hier kann viel daneben investiert werden, will ich mal sagen. Und hier möchte ich ganz einfach die wichtigsten Punkte ansprechen, wo man als allererstes bei einer Altbausanierung achten sollte. Mein Name ist Sascha Ehlers, ich bin seit über 15 Jahren schon Gebäudeenergieberater und ich möchte mit diesem Podcast erreichen, dass möglichst viele Haus- und Wohnungseigentümer sowie auch Neubau-Bauherren oder Bauherren hier einen Anhaltspunkt bekommen, wie man seine Wohnhäuser vernünftig darstellt, sodass sie einen niedrigen Energieverbrauch haben und auch lange Zeit fit für die Zukunft sind. Jetzt wünsche ich viel Freude und nach dem Intro geht's los. So, jetzt geht's los. Und zwar, erster Punkt ist EU-Beschluss für Wohnhäuser. Ab dem Jahr 2030 muss jedes Wohnhaus in Europa mindestens die Energieeffizienzklasse E erreichen. Die Energieeffizienzklasse E ist für ein älteres Haus, sagen wir mal, nicht so schwierig zu erreichen. Der Gebäudebestand ist das Problem. Und da will die EU natürlich etwas bewirken, indem sie da eine Vorschrift gibt, dass sie ab dem Jahre 2030, dass die Energieeffizienzklasse E eingehalten wird. Und dazu muss man wissen, dass die Energieeffizienzklassen unterteilt sind von A, also das ist das Beste, bis H, das Schlechteste. Und die meisten Häuser, die älter sind als die erste Wärmeschutzverordnung von 77, da ging es los mit der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 77, Ende 77, am 1.11.1977, um genauer zu sein. Alle Häuser, die davor gebaut worden sind, beziehungsweise den Bauantrag davor gestellt haben, ja, die müssen einiges noch machen, damit sie die Energieeffizienzklasse E erreichen. Diese Häuser, die eben halt noch unsaniert sind vor dem Jahre 1977, schneiden meistens so in der Energieeffizienzklasse G oder H ab, also roter Bereich jeweils. Manchmal auch F, wenn man so ein rein Mittelhaus hat, dann kann es sein, dass man auch noch schon Energieeffizienzklasse F erreicht, also kurz vor E sozusagen. Aber in der Regel ist das dann auch beim rein Mittelhaus so, dass wenn es eben halt vor 1977 gebaut worden ist, auch noch nicht gut gedämmt ist, bis gar nicht gedämmt ist. Und das will ich jetzt in der nächsten Podcast-Folge erklären, und zwar die 10 Gebäudekategorien. Das soll aber jetzt nicht Bestandteil der ersten Folge sein. In der ersten Folge möchte ich jetzt noch ein bisschen den Energieausweis erklären. Und zwar gibt es zwei verschiedene Energieausweise. Einmal den verbrauchsorientierten Energieausweis und einmal den bedarfsorientierten Energieausweis. Der verbrauchsorientierte Energieausweis ist der einfachste. Dazu muss ich einfach den Verbrauch der letzten 3 Jahre eintragen im Energieausweis. Und dann ist das auch schon fertig. Es wird gefordert, der Gas- oder Ölverbrauch der letzten 3 Jahre. Kann sein, dass jemand noch einen Kamin hat, dann muss man den auch noch mit angeben, also den Holzverbrauch für Kamin. Wenn man den häufig gebraucht hat, ist das sinnvoll, das auch noch anzugeben oder sogar Pflicht. Kamin, der hat ja auch so ein bisschen, bewirkt der auch, dass man weniger Gas- oder Ölverbrauch hat, je nachdem, was für eine Öl- oder was für einen Energieträger man hat. Diese älteren Häuser sind ja ausschließlich mit Gas oder Öl betrieben. Ja, und da will man jetzt ja teilweise beigehen, auch dort Wärmepumpen einbauen, was ich aber allerdings nicht so für clever halte. Weil diese Wärmepumpen sind da nicht für geeignet, für Häuser, für ältere Häuser, die einen höheren Heizbedarf haben. Da passt eine Wärmepumpe nicht. Höchstens als Kombination mit einer Gas- oder Ölheizung. so dass man im Sommer und in der Übergangszeit vielleicht mit der Wärmepumpe heizen kann. Aber nur mit einer Wärmepumpe im Altbau, das funktioniert nicht. Ist nicht möglich. Sei denn, sie dämmen das Haus nochmal richtig kräftig nach. Dann kann man so gerade eben das schaffen, vielleicht effizient mit einer Wärmepumpe zu heizen. Wobei, wenn man dann überlegt, dass eine Wärmepumpe so eine Lebenszeit hat von, sagen wir mal, 10 Jahre, so mehr ist das aktuell gar nicht. Wenn Sie dann mal Ihren Heizungsbauer des Vertrauens fragen, dann wird er Ihnen das auch so bestätigen oder im Internet ein bisschen recherchieren. So ganz toll ist das mit der Lebenserwartung einer Wärmepumpe nicht. Die Wärmepumpe hat den Nachteil, dass sie immer so viel schalten muss, an und aus. Und das ist nicht so gut für den Verdichter, den Kompressor. Das geht dann alles so nacheinander kaputt. Und jetzt ist es so, dass die ersten Wärmepumpen auch so ausgetauscht werden schon, die im Jahre 2014 oder 2016 verbaut worden sind, in Neubauten damals. Sie können sich das so vorstellen, dass es damals anfing, mit den Wärmepumpen so in Serie einzubauen. Ab 2016 kann man genau sagen, da ging es los. Da musste der Primärenergiebedarf nochmal reduziert werden im Neubaubereich. Und der Primärenergiebedarf konnte man wunderbar mit einer Wärmepumpe reduzieren, sodass es eigentlich gar kein Problem war. Baust du eine Wärmepumpe ein, dann hast du das schon erreicht. Primärenergiebedarf um 25% mindestens zu senken. Das war relativ einfach und deswegen hat man ab dann so ungefähr immer, so in der Regel fast immer, nicht immer, es gab doch immer Leute, die noch eine Gasheizung eingebaut haben, weil sie der Technik nicht vertraut haben. Die sind natürlich jetzt im Vorteil oder auch Nachteil jetzt, weil Gas ja teurer geworden ist, aber Strom ist ja auch nicht billig. Also von daher ist das auch nicht die Lösung. Wärmepumpe, und wenn sie dann nach 10 Jahren kaputt geht, dann habe ich da auch nichts von. Dann muss ich noch wieder 20.000 Euro neu investieren, weil eine Wärmepumpe ist dann häufig auch unreparabel, wenn sie dann kaputt geht nach 10 Jahren, weil der Schaden ist dann so groß, dass es sich dann nicht mehr lohnt, die zu reparieren, sondern eher auszutauschen gegen eine neue Wärmepumpe. Und da merken sie schon, was für ein Markt da auch hintersteckt. Alle 10 Jahre eine neue Wärmepumpe ist doch cool. Und da kann man richtig den Markt mit verdienen, also wie man früher gesagt hat, heute den Euro verdienen. Sie merken schon, man kann da auf jeden Fall einiges an verdienen. Deswegen ist wahrscheinlich ist auch so, dass die Wärmepumpe so fokussiert wird. So richtig umweltfreundlich ist sie dann natürlich nicht, wenn sie so häufig kaputt geht. Also so schnell vor allen Dingen. Aber jetzt haben sie die Rahmenbedingungen so ein bisschen, wie die Erfahrungswerte bezogen auf Wärmepumpe sind. Am besten fragen Sie dazu Ihren Heizungsbauer. Und dann wird er Ihnen da schon sowas Ähnliches wahrscheinlich mitteilen. So, dann geht's jetzt weiter. Also Energieausweis habe ich angefangen, mit verbrauchsorientierten Energieausweis habe ich angefangen zu erklären. Bin ich jetzt ein bisschen abgekommen. Aber Wärmepumpe ist ja auch eine wichtige Sache. Das zu verstehen, dass das auch noch nicht die sozusagen Endlösung ist. Ich tippe so auf Wasserstoff, dass das da vielleicht Ihre Lösung sein wird. Aber vermutlich wird diese Technik ein bisschen zurückgehalten. Oder lächerlich gemacht, weil man vielleicht doch erst Öl oder Gas oder Strom verkaufen will. Also heute ist ja alles irgendwo nicht mehr richtig durchschaubar. Im Endeffekt soll Geld verdient werden und das muss man einfach verstehen. Folge der Spur des Geldes und dann weißt du Bescheid, wie der Hase läuft. Gut, jetzt zurück aber zu dem verbrauchsorientierten Energieausweis. Ich schweife schon wieder ab. Der verbrauchsorientierte Energieausweis, wie gesagt, den Verbrauch der letzten 3 Jahre. Und wenn Sie das machen wollen, den verbrauchsorientierten Energieausweis, dann müssen Sie zwingend schon mindestens die erste Wärmeschutzverordnung von 77 haben für Ihr Haus. Wenn Sie das nicht haben, dürfen Sie den nicht machen, den verbrauchsorientierten Energieausweis, weil dann müssen Sie nämlich den verpflichtenden bedarfsorientierten Energieausweis machen. Weil der bedarfsorientierte Energieausweis wird Pflicht, wenn das Haus noch nicht mindestens der ersten Wärmeschutzverordnung von 77 entspricht. Da soll sich praktisch der Energieberater richtig austoben mit Verbesserungsvorschlägen. Daraus dann ein Sanierungskonzept erstellt. Auf der Seite 4 aktuell im Energieausweis ist es denn so, dass da die Verbesserungsvorschläge verpflichtend vom Energieberater eingetragen werden müssen, die eben halt sinnvoll sind. Ich mache es dann persönlich immer so, dass ich da in Modernisierungsempfehlungen reinschreibe, die dann automatisch schon, wenn man die befolgt, dass man die Energieeffizienzklasse E einhält, also den satten gelben Bereich vom Energieausweis dann bekommt, wenn man diese Maßnahmen durchgeführt hat. Wenn man einen Energieausweis hat, der schlechter ausgefallen ist, ist das alles kein Problem, das zu machen. Da war ich vielleicht meiner Zeit so ein bisschen voraus. Jetzt ist es ja sogar verpflichtend ab 2030 oder soll es verpflichtend sein, ab 2030, dass das jedes Haus mindestens die Energieeffizienzklasse E erreichen soll. Genau, der verbrauchsorientierte Energieausweis ist, wie gesagt, nur der Verbrauch der letzten 3 Jahre. Kann ich nur machen für Häuser, die mindestens die erste Wärmeschutzverordnung von 77 eingehalten haben. Wenn ich ein Haus habe, was jünger ist, also nach dem 1.11.1977 den Bauantrag gestellt hat, weil dann zählt das so. Der Bauantrag ist entscheidend. Man kann den Bauantrag ja auch 77 gestellt haben und 78 fertiggestellt hat den Bau des Hauses. Aber das ist dann eben gebaut noch nicht nach der Wärmeschutzverordnung, nach der ersten, sondern der Bauantrag wurde ja vorher gestellt. Deswegen war das noch nicht verpflichtend gewesen, das alles einzuhalten. Es kann sein, dass man da schon ein bisschen vorausgedacht hat. Das kommt auch manchmal vor. Ich habe auch schon Häuser gehabt, die 1970 gebaut sind und auch schon mindestens die erste Wärmeschutzverordnung, wenn nicht sogar die zweite Wärmeschutzverordnung eingehalten haben. Das heißt, die waren schon so vorausschauend gedämmt worden, dass man sagen kann, jawohl, hier passt schon die zweite Wärmeschutzverordnung, dann kann man da auch den verbrauchsorientierten Energieausweis ausstellen. Das ist denn die Sache des Energieberaters, das herauszufinden, ob die erste Wärmeschutzverordnung schon mindestens eingehalten ist. Das ist wichtig da für den Energieberater, das herauszufinden. Dann darf er den verbrauchsorientierten Energieausweis machen. Ja, das kann also sein, dass auch im Haus von 1960, wenn das nachgedämmt worden ist, entsprechend, dass man da auch den verbrauchsorientierten Energieausweis machen kann, weil das Haus entsprechend nachgedämmt worden ist, sodass mindestens die erste Wärmeschutzverordnung von 77 eingehalten ist. Und wenn jetzt ein Haus jünger ist, dann ist Wahlfreiheit. Dann kann ich entweder den verbrauchsorientierten Energieausweis machen oder den bedarfsorientierten. Das ist dann auch möglich für ein Haus, was eben halt jünger ist, so sagen wir mal 2000 gebaut, kann man auch den bedarfsorientierten Energieausweis machen. Macht aber nicht so den Sinn, weil der verbrauchsorientierte Energieausweis schneidet so circa 10%, 15%, 20% besser ab, als wenn ich einen bedarfsorientierten Energieausweis ausstelle, weil man hat etwas weniger Verbrauch, als wie man ausrechnet, weil der bedarfsorientierte ist ein rechnerisch ermittelter Verbrauch, also rechnerisch ermittelt, nach Bedarf ermittelt. Und der Bedarf sieht so aus, dass jeder Raum auf 19 Grad gerechnet wird. Und das hat man in der Praxis ja gar nicht so richtig. Man hat in der Praxis eher so vielleicht Wohnzimmer 20 Grad und Badezimmer vielleicht auch noch 20 Grad und die anderen Räume vielleicht eher auf 15 Grad. Und der Flur wird gar nicht beheizt und so weiter und so fort. Das heißt, es wird weniger Raumtemperatur gefahren, als wie das ausgerechnet wird. Deswegen sind die verbrauchsorientierten Energieausweise in der Regel immer besser. Und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man mindestens die erste Wärmeschutzverordnung eingehalten hat und man braucht den Energieausweis zum Verkauf des Hauses, dann würde ich immer den verbrauchsorientierten Energieausweis bevorzugen, weil das ist für den Verkäufer und auch für den Käufer besser, wenn der Energieausweis besser abschneidet, weil der Hauskäufer ja auch finanzieren muss in der Regel und es ist dann schöner, wenn man dann einen besseren Energieausweis hat, weil dann gibt es eine bessere Finanzierung. Und wenn man denn da doch einen bedarfsorientierten Energieausweis macht, dann ist das immer so, dass es eine Energieeffizienzklasse schlechter ausfällt. Und das muss ja nicht sein, dadurch kriegt man dann vielleicht die Finanzierung nicht oder kriegt sogar Probleme mit der EU, weil man die Energieeffizienzklasse eh nicht eingehalten hat und da F raus hat. Ja, das kann es dann auch nicht sein. Also das heißt, nach Möglichkeit immer den verbrauchsorientierten Energieausweis denn machen lassen, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, ja, dann ist ja nicht schlimm, dann gibt es ja den bedarfsorientierten Energieausweis. Da habe ich ja die Möglichkeit als Energieberater dann wirklich zu sagen, komm, die und die Maßnahmen machst du noch, schreibe ich dann auf der Seite 4 dann rein. Und dann bist du auch wieder besser vom Energiebedarf her, sodass du mindestens in der Energieeffizienzklasse E bist oder vielleicht sogar D. Ja, D soll ja ab 2033 dann Pflicht sein, nach meinen Informationen. Wie sich das denn die Bürokraten da vorgestellt haben, weiß ich nicht ganz genau. E kriegt man eigentlich relativ leicht noch hin, so für ein älteres Haus, aber D wird schon ein bisschen heftiger, weil da muss ich schon wieder mit Wärmepumpe arbeiten. Aber vielleicht geht es auch ja nur darum, dass man die Wärmepumpe verkauft. Ich weiß es nicht. Langsam werde ich da auch ein bisschen kritisch. Also wegen Umweltaspekten kann es irgendwie nicht sein. Vielleicht hat es doch eher was mit dem Verkauf zu tun. Ja, schafft natürlich wieder Arbeitsplätze. Ja, richtig. Aber dann sollte man das auch so nennen. Wirtschaftsförderungsprogramm, die Wärmepumpe. Also nichts mit Umweltschutz. Weil wenn ich dann alle 10 Jahre eine neue Heizung brauche, kann ja auch nicht sehr umweltfreundlich sein. Und dann mit der Kühlflüssigkeit und so weiter und so fort. Da sind dann auch ein zweischneidiges Schwert ist das. So. Genau, der bedarfsorientierte Energieausweis muss ich erstellen, wenn das Haus eben noch nicht die erste Wärmeschutzverordnung eingehalten hat. Dann habe ich die Möglichkeit, einmal schön alles auszurechnen. Das ist dieselbe Arbeit wie Neubausrechnen, das darf man nicht vergessen. Deswegen ist der bedarfsorientierte Energieausweis auch so mindestens so 400, 500 Euro muss man da schon für bezahlen. Ja, im Internet kann man das vielleicht so ein bisschen günstiger kriegen, ist richtig, aber da würde ich auch die Finger von lassen vom Internet. Gut, verbrauchsorientierter Energieausweis, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen, wenn man nur den Verbrauch der letzten 3 Jahre eingibt und man weiß, dass das Haus eben jünger ist, also mindestens nach dem 1.11.1977 der Bauantrag gestellt, dann kann im Internet nicht viel schief gehen. Aber beim bedarfsorientierten Energieausweis im Internet zu erstellen, denn auf eigener Verantwortung ist das ganze Jahr, das ist dann auch schon etwas heftiger. Das funktioniert dann in der Regel nicht. Dann will ich jetzt nochmal was erzählen zu den wirtschaftlichen Zielen einer Altbausanierung. Grundsätzlich kann man alles übertreiben. Und wenn man übertreibt, dann ist das so, dass das Geld vielleicht auch fehlinvestiert ist. Weil ein Altbau bleibt immer ein Altbau. Das darf man nicht vergessen. Und wenn ich jetzt sanieren möchte, dann muss ich das machen, was wirklich Sinn macht. Also die erste Maßnahme, die am meisten bringt, die würde ich dann machen. Ja, das ist die erste Maßnahme. Und dann die zweitbeste Maßnahme würde ich dann als zweites machen. Oder vielleicht 1 und 2 auf einmal und die dritte Maßnahme, zum Beispiel Fenstererneuerung, dann als dritte Maßnahme, vielleicht 2, 3 Jahre später, wenn wieder Geld da ist. Sie kriegen ein altes Haus nicht mehr auf Neubauniveau. Ja, ein bisschen Orientierung sind die 10 Gebäudekategorien. Danach kann man so ein bisschen den Sanierungsbedarf abschätzen, bezogen auf Energieverbrauch. Die 10 Gebäudekategorien sind aber im Podcast Nummer 2 einmal ausführlich erklärt. Hier soll es einmal darum gehen, wenn man ein Wohnhaus hat, was eben noch nicht die erste Wärmeschutzverordnung eingehalten hat von 77, dass man hier guckt, was sinnvolle Maßnahmen sind. Grundsätzlich muss man immer sagen, dass Wärme geht über die Fläche verloren. Und wenn man sich so ein freistehendes Einfamilienhaus anguckt, dann sieht man sofort, dass die Außenwand wahrscheinlich die größte Fläche ist. Gut, beim Rhein-Mittelhaus gebe ich zu, da kann das sein, dass das dann vielleicht gleich groß ist mit dem Dach. Aber sonst ist Dach die zweitgrößte Fläche nach der Außenwand. Und das muss natürlich auch gedämmt sein, wenn man einen niedrigen Energieverbrauch haben will. So sieht es natürlich auch mit der Außenwand aus. Wenn die Außenwand nicht gedämmt ist, also kein Dämmstoff drin ist, dann hat man automatisch einen hohen Energieverbrauch, weil das eben die größte Fläche ist. Und wenn das Dach auch noch ungedämmt ist, dann hast du auf jeden Fall hohen Energieverbrauch. Und dann hat man in der Regel auch immer die Energieeffizienzklasse H. Auch wenn die Heizung schon mal neu gekommen ist, das bringt dann nichts mehr. Die Wärme geht dann eben halt über die Außenwand verloren und aus dem Dach. Und das muss eben mal nachgeheizt werden. Und dieses Nachheizen bedeutet eben halt mehr Öl und mehr Gasverbrauch. Eine Wärmepumpe kann einem da auch nicht großartig helfen. Die passt eben für solche Fälle dann nicht, wenn ein hoher Energiebedarf ist. Das ist dann eher doch was für Neubau, eine Wärmepumpe oder eben Häuser, die maximal 25 Jahre alt sind. Da kannst du auch noch eine Wärmepumpe einbauen. So, also das muss man berücksichtigen bei einer Altbausanierung. Immer gucken nach den größten Flächen. Die müssen nachgedämmt werden und dann hat man automatisch schon niedrigen Energieverbrauch. Also Außenwand dämmen, Dach dämmen und dann kommt die Kellerdecke dran. Ja, meistens hat man bei so älteren Häusern ja auch einen Keller, manchmal sogar Vollkeller. Da hat man eine riesengroße Fläche, wo man eine Kellerdeckendämmung anbauen kann. Ja, von unten eine Kellerdeckendämmung. Das bringt dann auch so 10-15% Energieeinsparung und man hat im Erdgeschoss dadurch auch warme Füße denn. Also das heißt, der Boden wird nicht mehr so kalt. Das heißt, dann kann man oben sogar wieder barfuß gehen. Ja, mit ganz einfachen Mitteln, einfach so Dämmung an die Decke hängen oder kleben, je nachdem, was man hat. Wenn man einen Gewölbekeller hat, dann muss man mit der Holzkonstruktion arbeiten und da den Dämmwolle reinhängen und dann vielleicht zum Schluss eine Gipsplatte ranschrauben an die Holzkonstruktion, dass man eine glatte Fläche bekommt. Oder man hat eine schön glatte Fläche im Keller, Kellerdecke, wo man dann direkt Styropor rankleben kann, so 8 cm würde ich sagen. Dann haben sie automatisch auch die GEC eingehalten, das Gebäudeenergiegesetz, GEC, ja, ist das aktuell gültig. Und wenn man nachträglich ein Bauteil dämmt, dann musst du automatisch die GEC einhalten, das Gebäudeenergiegesetz. Und das sieht eben vor, bei einer Kellerdeckendämmung, dass mindestens 8 cm Dämmung, Wärmeleitgruppe 032, dann passt das. Manchmal ist es so, dass es von der Kellerdeckendecke so gering ist, von der Höhe her. Dann kann man auch beigehen, vielleicht so sagen, komm, 5 cm reicht auch, damit ich dann nicht mit dem Kopf anstoße. Können Sie machen, aber dürfen Sie sich nicht erwischen lassen. Weil Sie müssen 8 cm nehmen, weil Sie müssen den U-Wert von 0,30 erreichen, wenn Sie eine Kellerdecke nachträglich dämmen. Und das kriegen Sie dann hin, wenn Sie eine Betondecke haben, wenn Sie von unten da 8 cm Wärmeleitgruppe 032 rankleben. Kann auch sein, dass Wärmeleitgruppe 035 auch ausreicht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, 032 muss es sein. Aber wer soll das kontrollieren? Haben Sie völlig recht. Wenn 8 cm dranhängen, dann passt das schon. Dann haben Sie schon einen sehr großen Dämmeffekt. So, Außenwände, eben nochmal zurück. Die kann man relativ einfach verfüllen lassen, wenn es ein zweischaliges Mauerwerk ist, dass man den Luftspalt in der Mitte verfüllt mit Dämmmaterial. Dafür können Sie Styroporkügelchen nehmen. Das ist das Günstigste. Sie können aber auch Glaswoll- oder Steinwollgranulat nehmen. Ja, das gibt es auch extra dafür. Das Beste, würde ich sagen, gegen Erdreich ist immer gut, wenn man dann Styroporkügelchen nimmt. Also wenn Sie vorhaben, den Außenwand zu verfüllen, dann machen Sie das so, dass Sie den ersten Meter nehmen Sie Styroporkügelchen, weil das rutscht ja ganz runter bis zum Erdreich. Und Erdreich ist immer gefährlich, wenn man da Glaswolle runter oder Steinwollgranulat, das saugt sich dann mit Wasser voll oder kann sich mit Feuchtigkeit vollsaugen. Und Styroporkügelchen, wissen wir, das nimmt keine Feuchtigkeit auf. Deswegen ist immer interessant, gegen Erdreich immer mit Styropor zu arbeiten. Ja, es gibt da nicht irgendwelche anderen umweltfreundlichen Dinge, die man da vielleicht verwenden kann. Gegen Erdreich gehört Styropor rein, weil das eben nicht vergeht und auch wegen Feuchtigkeit dann keine Probleme macht. Wenn der Meter dann voll ist mit Styroporkügelchen, dann gehst du dann weiter mit Glaswollgranulat oder Steinwollgranulat. Das tut sich nicht weh, das kann man dann den Rest dann voll schütten, das Mauerwerk, sodass es dann vollflächig gedämmt ist. Unten, wie gesagt, so einen Meter oder einen halben Meter Styroporkügelchen gegen Erdreich und den Rest nimmt man dann umweltfreundliches Glaswollgranulat oder Steinwollgranulat. Das wäre so ein, vom Umweltgedanken eigentlich eine schöne Sache. Man kann auch alles komplett mit Styroporkügelchen machen. Aber die Gefahr ist dann so, wenn es ein bisschen windig ist, dass man dann vielleicht hier und da so ein paar Styroporkügelchen im Garten hat. Weil der Wind, der greift da irgendwie rein, der findet immer Wege ins Mauerwerk beim älteren Haus. Und kann sein, dass er da reingreift, der Wind, und ein paar Styroporkügelchen rausholt. Und das kann Ihnen natürlich nicht passieren, wenn Sie Glaswoll- oder Steinwollgranulat haben, weil das verklebt ineinander oder verhakt sich ineinander, sodass das dann drinnen bleibt. Also da gibt es dann keine Styroporkügelchen im Garten. Also das ist jetzt hier so ein wichtiger Tipp, den ich hier gerade gebe. So müsste man das denn machen mit der Kerndämmung für die Außenwände, wenn es denn möglich ist für Sie, wenn Sie ein zweischaliges Mauerwerk haben. Das können Sie feststellen, wenn Sie da einfach mal reinbohren in das Mauerwerk von außen, in den Klinker oder in den Putz. Kann ja auch sein, dass Sie Putzbau haben, dann ist das die Außenschale verputzt. Dann bohren Sie da rein, so 10, 11, 12 cm. Und dann sind Sie auch schon im Luftspalt drin. Und dann hören Sie natürlich auf zu bohren, wenn Sie da von außen so einen 10er Bohrer genommen haben. Und können dann mit einem Draht, machen Sie vorne so eine kleine Nase dran, so einen kleinen Haken dran. Und dann können Sie da wunderbar reinhaken und da richtig fühlen, wie groß der Luftspalt ist. Hin und her fahren und merken Sie, können Sie einen Zollstock ranhalten, wie groß der Luftspalt ist. Und wenn er so 5 oder 6 cm hat oder vielleicht sogar 8, wie das in meinem Fall gewesen bin, bei meinem Wohnhaus, Baujahr 1926, da habe ich sogar 8 cm Luftspalt gehabt. Das war natürlich super, das ist natürlich die optimale Stärke, 8 cm, wie Sie schon gelernt haben in diesem Podcast. Dann hat man natürlich gewonnen. Dann verfüllt man das und dann hat man einen niedrigen Energiebedarf. Also der Energiebedarf hat sich dadurch bei mir um 30% gesenkt. Ist auch kein Wunder bei 8 cm Luftspalt. Und 8 cm hat ja, wie gesagt, schon 80% der möglichen Dämmfähigkeit. Das muss man wissen bei solchen Sachen. Warum das so ist, dass 8 cm schon so viel bringen, ist eine ganz einfache Sache. Weil wenn Sie sich mal den menschlichen Körper betrachten, da können Sie auch feststellen, dass Wärme über die Fläche verloren geht, wenn es denn draußen kalt ist. Dann ziehen wir uns keine kurze Hose oder T-Shirt an. Nein, da gehen wir auch auf das Prinzip Fläche. Wir verdecken viel Fläche von unserem Körper, damit uns warm bleibt. Also Wärme geht über die Fläche verloren. Das kann man sehr schön beim menschlichen Körper betrachten. Und so müssen Sie sich natürlich auch ein Haus vorstellen. Da sind auch die großen Flächen wichtig. Wenn man jetzt beim menschlichen Körper, wenn man sich jetzt 2 dicke Jacken angezogen hat im Winter, also man hat Hemd und ganz normal Pullover an und darüber nochmal schön 2 dicke Jacken, dann ist das schon unheimlich warm, wenn es draußen kalt ist. Das läuft auf jeden Fall, das funktioniert. Es bringt dann wenig bis gar nichts mehr, wenn ich mir noch die 3. und die 4. und die 5. Jacke nur anziehe. Ich glaube, jetzt haben Sie das verstanden, warum das so wichtig ist, dass man gar nicht so viel dämmen muss, weil die ersten Schichten der Dämmung sind wichtig. Und wie gesagt, eben gerade 8 cm Luftspalt verfüllen bei mir, in meinem Fall, hat natürlich sehr viel bewirkt. Das darf man eben erstmal so verstehen. Und dann kann man auch viel weniger dämmen, theoretisch. Aber man muss auch an die Dämmindustrie denken, die wollen natürlich auch was verdienen. Geht wieder um das Prinzip verdienen, ja. Immer dasselbe Prinzip. Da wird im Dach natürlich extrem richtig heftig gedämmt mittlerweile im Neubau bei 28 cm Dämmung. Ja, da geht es nur um Verkauf, weil man könnte theoretisch viel weniger dämmen. Im Dachbereich vielleicht auf 10 oder 14 cm Dämmung gehen, würde man fast denselben Effekt haben. Ja, das ist zum Kopfschütteln ist das, aber gut, es ist so, dass das Wissen vielleicht nicht so verbreitet ist. Der Bauherr, der denkt auch, ja, das ist bestimmt gut, wenn da so viel Dämmung reinkommt, dann mache ich was für die Umwelt. Ja, meistens ist es das Ende vom Lied. Man kann für die ganze Dämmung, die jetzt so im Haus reinkommt, im Neubau, da kann man eigentlich zwei Häuser mit Dämmung versorgen. Und die beiden Häuser hätten einen automatischen geringen Energieverbrauch, weil überall die 8 cm ja mindestens eingehalten sind. Und somit hat man automatisch einen niedrigen Energieverbrauch. Also es ist teilweise wirklich zum Kopfschütteln. Ah, wie gesagt, es macht Arbeitsplätze sowas. Die Dämmindustrie brauchen ja dann auch Mitarbeiter. Und verkauft wird ja auch was. Der Staat verdient natürlich auch mit Mehrwertsteuereinnahmen. Das ist so ein Kreislauf halt. Man könnte das so einfach haben, aber wir nehmen gerne den schwierigeren Weg. Wie gesagt, dann, wenn man das weiß, dann kann man so ein bisschen danach handeln. Denn gerade beim Altbau, Sanierung, weiß man, aha, ich muss gar nicht so heftig dämmen. Ich muss jetzt nicht von außen noch was rankleben oder sowas. Bei so einem älteren Haus ist das auch eine Verschandlung, wenn man von draußen da noch Styroporplatten ranklebt. Also das würde ich niemals empfehlen. Dann würde ich eher beigehen, von innen noch was zu dämmen, wenn das Mauerwerk noch gut ist. Also wenn man so ein Klinkermauerwerk hat von 1930, das ist immer noch perfekt. Da ist nichts Schlimmes dran. Kann sein, dass man hier und da vielleicht die Fugen mal ein bisschen ausbessern kann, aber sonst der Stein, der ist noch perfekt, auch wenn der 100 Jahre alt ist. Ne? Also von daher muss man so ein bisschen auch gucken, dass auch immer bei solchen Sachen an die Umwelt denken. Ja? Auch wenn andere Leute da dann erzählen, man muss seine Außenwanddämmung ranmachen. Nee, das ist gar nicht erforderlich. Denken Sie da an den Luftspalt, den man verfüllen kann, und dann haben Sie da praktisch schon gewonnen und ungefähr 20-30% Heizkostenersparnis. Allein durch diesen Kerndämmung. So, das ist so wirtschaftlich. Das hat sich auch schon nach 4-5 Jahren amortisiert, kann man sagen. Also von daher passt das auf jeden Fall auch. So, das Dach ist so ein Punkt. Wenn man da bestehende Dämmung aus den 60er Jahren drin hat, dann kann man da beigehen und die auch drin liegen lassen. Dann braucht man sie erstmal nicht entsorgen. Das ist auch eine schöne Sache. Und den Rest, was da noch an Luftspalt ist, in der obersten Geschossdecke und in den Dachschrägen, das verfüllt man einfach mit Zellulose. Zellulose ist so zerschnetzeltes Zeitungspapier, Kartons kann man sagen. Das ist so flusig ist das. Und das kann man wunderbar verfüllen. Mit so einem Schlauch wird das verfüllt, diese Luftspalte, die noch da sind im Dachbereich. Und dann wird das alles schön dicht, winddicht gemacht und auch schön nachträglich gedämmt. Sicherlich hat man im Altbaubereich dann nur so 14 cm Dachsparren, sagen wir mal so. Der ist dann nur 14 cm breit und da liegt auch schon 4 cm zerquetschte Dämmung drin von damals, von 1960. Aber man kann eben diese 10 cm, die noch da sind, die kann man wunderbar noch schön mit Zellulose verfüllen. Komplett verfüllen. Sie brauchen auch keine Dampfbremse oder Folie. Das ist nicht erforderlich, weil Zellulose atmungsaktiv. Von daher können Sie da direkt Zellulose verfüllen und dann ist das fertig. Und Sie denken ja an die ersten 8 cm Dämmung. Ja, bei Zellulose ist das so, da musst du 10 cm Dämmung haben, damit du die 8 cm ersetzt, die bessere Wärmeleitgruppe von 0,35. Aber ist ja auch schon ein bisschen Dämmung drin, die von damals von 1960 zählt ja auch noch. Wenn man das noch zusammenzählt, dann bin ich da auch schon beim Dachbereich. Wenn ich das nur verfülle mit Zellulose, diesen offenen Luftbereich, den ich da auch noch habe in den Sparren und in der obersten Geschossdecke, dann habe ich damit schon 90% Dämmfähigkeit erreicht. Und für ganz wenig Geld, weil nachträglich diesen Luftspalt zu verfüllen, das geht relativ einfach. Man muss ein paar Bretter rausnehmen aus der obersten Geschossdecke und dann kann man da wunderbar mit dem Schlauch rein und wo das Zellulose rausgeblasen wird dann und alles verfüllt wird in diesem Luftspalt, den man da hat in der obersten Geschossdecke. Und so genauso geht man in den Schrägen mit dem Schlauch rein und verpustet das alles mit der Zellulose. So, und dann hat man praktisch gewonnen, dann hat man das Dach auch sehr preisgünstig nachgedämmt. Und der Vorteil bei Zellulose ist auch noch, dass Marder und Mäuse diese Zellulose nicht mögen, weil das riecht so ein bisschen nach Zeitungspapier. Und da ist ja Druckerschwärze drin und das mögen diese Tiere nicht. Die gehen dann lieber zum Nachbarn. Dann würden wir selber mal die Zeitung, die Tageszeitung an die Nase nehmen, dann merken wir schon, es stinkt so ein bisschen. Und die Tiere, die haben ja feinere Nasen als wir. Und die gehen dann lieber zum Nachbarn. Also das ist schon eine geniale Sache. Und ich habe gehört, dass auch der Holzbock und der Holzwurm sich da auch nicht gerne ansiedelt, wenn da Zellulose da ist, weil der mag das auch nicht riechen. Der geht lieber auch zum Nachbarn. Also Sie merken schon, Zellulose ist das Nonplusultra und auch super preisgünstig, weil Sie wissen selber, Papier, das ist massenweise vorhanden und sehr günstiger Dämmstoff. Also für ältere Häuser auf jeden Fall Zellulose nehmen. Gut, wenn Sie ein neues Dach brauchen, dann ist das so, dann gibt es ein neues Dach. Aber ein Dach sollte man erst erneuern, wenn es 100 Jahre alt ist. Ja, in Worten 100 Jahre, so lange kann ein Dach halten. Und wenn Sie das machen, dann haben Sie auf jeden Fall ja, ein neues Dach und wieder 100 Jahre Ruhe. Das darf man nicht vergessen. Sicherlich sagt ein Dachdecker, ja, muss alle 40, 50 Jahre das Dach neu machen. Aber so in Wirklichkeit ist das Dach noch dicht, also es regnet nicht rein. Die Dachpfannen halten 100 Jahre, da gibt es gar keine Frage. Wenn man so in der Altstadt irgendwie mal spazieren geht und sich die Dächer anguckt, die sind teilweise 100 Jahre. Das stimmt schon, dass ein Dach 100 Jahre halten kann. Richtig, es kann mal eine Dachpfanne rauswehen, wenn da mal Sturm ist und so weiter. Aber dann wird das partiell repariert und dann ist auch wieder gut. Also die Dachpfannen halten schon ihre 100 Jahre. Und wenn jetzt ein Dach irgendwie 80, 90 Jahre alt ist und man möchte dann irgendwie noch Erker einbauen, so Gauben und solche Geschichten alles, dann kann es Sinn machen, auch dann ein neues Dach zu machen. Ja, das gebe ich zu. Aber grundsätzlich sollte man das im Kopf behalten, dass ein Dach 100 Jahre halten kann. Und dann wäre vielleicht, wenn man ein Dach nachträglich dämmen möchte, aus den 60ern vielleicht interessant, wirklich nur diese Zellulose zu nehmen. Ja, Sie merken schon, sehr, sehr wichtige Informationen, die ich in der ersten Podcast-Folge hier gebe. Aber das sind Sie mir wert. Sie sollen mich ja auch in Erinnerung behalten und deswegen gebe ich diese Informationen alle kostenfrei raus hier. Sie können ja meinen Podcast gerne weiterempfehlen. Ich habe hier noch vor, einige Podcast-Folgen aufzunehmen. Sie merken ja wahrscheinlich an den Fahrgeräuschen, dass ich das gerade während der Autofahrt mache. Aber das ist für mich eine preisgünstige Sache während der Autofahrt. Ob ich jetzt Radio höre oder einen Podcast aufnehme, ist ja ziemlich dasselbe. Ja? Wobei eine Sache ist natürlich schöner, wenn man denn ein bisschen was noch nützlich werden kann während der Autofahrt. Und das will ich mit dem Podcast natürlich erreichen, dass Sie da was von haben, dass Sie einen Mehrwert haben, dass Sie richtige Entscheidungen treffen können, dass Sie wissen, dass wenn Sie die Energieeffizienzklasse E erreichen wollen, dass Sie zunächst einmal sich die Außenwände angucken Ihres Hauses, ja, dass Sie da vielleicht irgendwie diese Kerndämmung machen, so nennt sich das, wenn der Luftspalt verfüllt ist, Kerndämmung, ja. Und dann gucken Sie sich das Dach an, ob man da vielleicht mit Dämmung noch ein bisschen nacharbeitet. Kann auch sein, dass Ihr Vorgänger, wo Sie das Haus gekauft haben, da schon was gemacht hat, schon was gefuscht hat. Ja? Weiß man ja nicht genau, dass das vielleicht verbessert wird. Oder notfalls nimmt man auch Dämmung raus und macht alles nochmal neu mit Zellulose. Mit Glaswolle würde ich nicht so unbedingt dabei gehen im Altbaubereich, wenn man das nicht mehr so nachträglich so hinkriegt. Es sei denn, Sie nehmen die ganze Innenvertäfelung raus. Aber selbst dann ist mit Zellulose auch irgendwie besser, weil Sie kennen die Vorteile ja mit Marder, Mäuse und auch Holzbock im Holzwurm. Also von daher Zellulose eigentlich das Geilste, was es gibt. Und auch ein sehr günstiger, preisgünstiger Dämmstoff. Man kann sogar Zellulose selber verfüllen. Dazu habe ich auch nochmal vor, so ein YouTube-Video zu machen. Aber wer weiß, wann ich da jetzt zu komme. Kann auch so ein halbes Jahr dauern. Aber dann wird man das auch sehen können, wie man das Zellulose auch selber verfüllen kann. Clever wäre dann, wenn man das irgendwie machen lässt, dass man das alles so vorbereitet, wenn man im Dachbereich alles neu machen will von drinnen, dass man das so weit vorbereitet, dass man das nur noch verfüllen muss, den Luftspalt, den man da selber geschaffen hat, von mir aus auf 20 cm, ein bisschen aufgedoppelt von innen die Dachsparren, dann hat man ja 20 cm, muss man ja auch aktuell machen, wenn man die Gag einhalten will, dann musst du dann neu nachträglich dann die Gag einhalten. Wenn man jetzt nur den Luftspalt im dachschrägen Bereich voll macht, dann muss man es nicht machen, weil man ja keine andere Möglichkeit hat. Deswegen ist das wieder erlaubt. Aber sobald ich die Möglichkeit habe, die Gag einzuhalten mit einfachen Mitteln, das heißt, wenn ich die Verkleidung von drin im Dachbereich rausreiße, dann habe ich die Möglichkeit, ja auch wieder 20 cm zu dämmen. Und das kriegt man mit 20 cm Zellulose ja hin. Ja, bei Glaswolle würde sogar so 18 cm ausreichen, vielleicht auch 16, wenn man Wärmeleitgruppe 032 nimmt. Aber bei Zellulose muss man auf 20 gehen und dann hast du die Gag automatisch erfüllt. Den U-Wert von 0,24 hat man dann damit erreicht. Und dann hat man natürlich zwei große Flächen schon nachgedämmt. Einmal die Außenwände und das Dach. Und damit hat man automatisch 50% Heizkostenersparnis. In Worten 50%. Also sagen wir mal knapp 45 oder 40, so in dem Bereich. Aber es sind knapp 50% weniger Gas oder weniger Ölverbrauch. Ja, und wenn man dennoch die Fenster sich anguckt, das ist die viertgrößte Fläche, die ist nicht so entscheidend. Das heißt, wenn die Fenster aus den 80er, 90er Jahren sind, dann können die auch noch 10 Jahre drin bleiben. Es hat keinen großen Effekt, wenn die ausgetauscht werden. Weil Wärme geht ja über die Fläche verloren, wie Sie ja schon gelernt haben. Und die Fensterfläche ist halt die viertgrößte Fläche und ist eben nicht so Kriegsentscheidung. Wichtiger ist eben auch die Kellerdeckdämmung, dass man die macht, bevor der Fenstererneuerung. Und sofort natürlich Außenwände und Dach, wenn man das irgendwie nachträglich machen kann. Wenn die Fenster erneuert, auch noch erneuert werden, sage ich mal, wenn die älter sind, sagen wir aus den 70er Jahren, dann können die auch mal neu, dann sind die 50 Jahre alt. Ja, ich nehme das Video jetzt im Jahre 2023 auf. also Mai 2023. Und wenn die Fenster aus 70er Jahren sind, dann kann man sagen, jawohl, jetzt dürfen die Fenster mal neu. Jetzt kann man zweifach verglaste Fenster einbauen oder dreifach verglaste Fenster. Die werden ja von der BAFA gefördert. Dürfen sie aber nur einbauen, wenn sie die Außenwände auch noch nachträglich dämmen. Mindestens diese Kerndämmung. Oder von innen gibt es auch die Möglichkeit zu dämmen. Aber mit Innendämmung, da muss man ein bisschen aufpassen. Mit Innendämmung kann man viel falsch machen. Da muss man dann auch nur zugelassene Innendämmmaterialien nehmen. Das ist wichtig. Von daher ein bisschen aufpassen bei Innendämmung. Das Beste wäre, das preisgünstigste wäre die Luftspalt in der Mitte, die man verfüllt. Die Kerndämmung nennt sich das. Die zweitbeste Möglichkeit wäre denn, wenn man es nicht hat, den Luftspalt von draußen zu dämmen. Also eine Außenwanddämmung zu machen. Und die dritte Möglichkeit, wenn beide ersten beiden Positionen nicht gehen, dass man sagt, komm, dann machen wir eine Innendämmung von 2,5 cm. Da gibt es auch so gewisse Klimaplatten, die man da einbauen kann von innen. Heißt denn Klimaplatte? Müssen Sie im Baumarkt mal gucken. Klimaplatte. Und dann merken Sie schon, was für Material das ist. Das ist atmungsaktiv und hat den Vorteil eben, dass da Feuchtigkeit sich absetzen kann und auch wieder abgegeben werden kann. Also das ist atmungsaktiv, so sagt man dazu. So, und das war's eigentlich. Das ist die wirtschaftliche Altbausanierung. Wenn Sie das Fenster auch noch neu gemacht haben, dann sind Sie schon bei 60%. 60% ist dann Heizkostenersparnis. Die Kellerdeckdämmung muss aber auch dabei sein, denn sonst komme ich nicht auf 60-65% Heizkostenersparnis. Also Außenwände müssen gedämmt sein, Dach muss gedämmt sein. Kann ruhig die preiswerten Varianten sein, die ich auch genannt habe in diesem Podcast. Und dann Kellerdeckendämmung und noch die Fenster neu. Dann bin ich beim Altbau gegenüber Altbau, der eben halt ungedämmt war, bis dahin 65% weniger Heizkosten. Also das ist doch schon genial. Und dann brauchen Sie keine Angst zu haben vor dem EU-Beschluss, weil dann haben Sie damit schon knapp die Energieeffizienzklasse D erreicht. Aber nur, wenn Sie auch schon ein Brennwertgerät haben. Also da muss schon ein Brennwertgerät drin sein, also Brennwertöl oder Brennwertgas. Das muss dann schon sein. Theoretisch könnten Sie damit auch eine Wärmepumpe dann einbauen, wenn Sie das gemacht haben. Wenn Sie 65% Heizkostenersparnis haben, wäre dann auch wieder eine Wärmepumpe möglich. Aber denken Sie an die kurze Lebenszeit einer Wärmepumpe aktuell. Sicherlich kann das vielleicht noch ein bisschen optimiert werden. Aber ich frage mich, wenn man ganz ehrlich ist, warum sollte die Industrie das ändern? Es wäre doch in Ordnung, wenn ein Bauteil oder eine Maschine nach 10 Jahren kaputt ist, dass man die neu kaufen muss. Das wäre doch interessant. Das heißt, wahrscheinlich wird da nicht so viel gemacht, dass man die Lebensdauer einer Wärmepumpe großartig verlängert. Vielleicht bringt man sie auf 12 oder vielleicht auch maximal 15 Jahre. Ja, leider ist das so. So ist die Welt heutzutage. Geht nur nach Profit und Gier. Muss man den Menschenverstand einschalten, sage ich immer wieder. Menschenverstand, Menschenverstand, Menschenverstand. Einmal ein bisschen um die Ecken denken, die Spur des Geldes verfolgen und dann haben wir auch die Möglichkeit, sichere Entscheidungen zu treffen. So, das soll es gewesen sein für den ersten Podcast. Ich glaube, das war jetzt hier eine Menge, was Sie von mir erfahren haben. Da habe ich ein bisschen aus Nähkästchen geplaudert. In dem zweiten Podcast gibt es dann die 10 Gebäudekategorien in Deutschland. Da wird es einen Teil Wiederholung geben, was ich heute auch in diesem Podcast erzählt habe. Aber als ersten Teil ist dieser Podcast schon mal sehr gut gelungen, nach meinem Empfinden. Und Sie haben sehr, sehr viele Informationen bekommen und können daraus sichere Entscheidungen treffen. Und ich freue mich schon, wenn ich den zweiten Podcast aufnehmen kann für Sie. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.